Wisst ihr was? Ihr seid zum Kotzen. Oh, Empörung, Empörung. Denkt ihr, dass ich so über euch denke? Nein, genau, ihr kennt mich. Natürlich denke ich nicht so über euch und es ist auch nicht mein Stil, so zu sprechen. Ich bin kein Typ der vulgären Sprache, aber ich habe diesen etwas deftigen Einstieg mal gewählt, weil er einfach zu der Sprache auch unseres heutigen Predigttextes passt. Da ist es im Griechischen ähnlich scharf formuliert. Aber es ist nicht mein Stil und es ist auch nicht meine Denke über euch. Ihr wisst, ich trage euch in meinem Herzen. Aber was hat dieser Ausspruch, ihr seid zum Kotzen, mit Gott zu tun? Was hat das mit Gott zu tun, mit der Bibel? Man könnte fragen, würde Jesus zu einer Gemeinde sagen, ich würde euch am liebsten ausspucken aus meinem Mund? Ich finde euch eklig. Ich finde euch widerwärtig. Oder wäre das nie die Sprache Jesu? Der erste Reflex ist zu sagen, natürlich würde Jesus sowas nicht sagen. Jesus ist freundlich, Jesus ist ermutigend, Jesus ist tröstend. Jesus würde doch nicht sagen, ich finde euch widerwärtig. Ich würde euch gerne ausspucken. Doch, es gibt einen Text im Neuen Testament, wo genau Jesus das zu einer Gemeinde sagt. In ähnlich scharfen Worten, wie ich es eben getan habe, wenn man genau im Griechischen nachliest. Ich werde den Text jetzt mal lesen und ihr werdet merken, wo dieser Ausspruch vorkommt, was Jesus damit sagt und was er damit meint. Das werde ich dann für uns entfalten. Aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Da sagt der auferstandene Christus, schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea, so spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß. Aber du bist lauwarm und weder heiß oder kalt. Und deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Du sagst, ich bin reich, wohlhabend und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie jämmerlich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat, kaufe von mir Gold, das im Feuer geläutert wurde. Dann bist du wirklich reich. Und kaufe strahlend weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kaufe Salbe, um deine Augen einzureiben, denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mache also ernst und ändere dich. Sieh doch. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde das Abendmahl einnehmen mit ihm und er mit mir. Wer den Sieg erringt, den lasse ich neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich auch den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Dieser Text ist ein sogenanntes Sendschreiben aus der Offenbarung. Die Offenbarung ist ja für viele ein schwieriges Buch. Ein Buch mit 7 Siegeln, das keiner versteht. Dabei ist die Offenbarung ein Trostbuch. Es ist an die Menschen geschrieben, an die Christen, die verfolgt waren im Römischen Reich. Und die Christen brauchten Ermutigung, sie brauchten Trost. Und darum hat der auferstandene Jesus die Offenbarung gegeben. Am Anfang der Offenbarung, in den Kapiteln 2 und 3, gibt es 7 Briefe von Jesus an 7 Gemeinden in der damaligen Türkei. Man nennt das sind Sendschreiben, aber es sind im Prinzip Briefe. In diesen Briefen, die Briefe sind alle ähnlich aufgebaut. Erstmal stellt Jesus sich vor, immer mit anderen Bildern, die jeweils zu dem Brief passen. Dann macht er eine Gemeindeanalyse. Er zeigt, was alles gut ist in einer Gemeinde, aber auch was schlecht läuft. Und dann gibt es eine Ermutigung zur Veränderung, dass die Gemeinde sich ändern soll. Und es gibt immer auch eine Verheißung, einen Zuspruch, den Gott gibt. Und das gibt es 7-mal an 7 Gemeinden. Das ist jetzt das Sendschreiben an Laodicea, das 7., das wir in der Offenbarung finden. Und es sind eben schon harte Worte, die Jesus als Gemeindeanalyse sagt. Ich werde dich oder euch ausspucken aus meinem Mund. Und das ist, wie gesagt, noch galant übersetzt. Was steckt dahinter? Warum sagt Jesus diese scharfen Worte und was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Könnte es auch sein, dass er das zu uns sagt, zu dir und zu mir? Diese Gemeindeanalyse geht ja noch weiter. Dieser Satz heißt nämlich vollständig: Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß. Aber du bist lauwarm. Und deshalb werde ich dich ausspucken aus meinem Munde. Um was geht es hier eigentlich? Es geht um Extremes. Extremes Denken, um eine extreme Gesinnung. Es geht um heiß oder kalt. Oder ein Mittelding, lau. Ist ein Mittelding, so dazwischen. Wir haben in unserer deutschen Sprache ein anderes Bild, um dasselbe auszudrücken, nämlich schwarz-weiß. Schwarz-weiß-Malerei. Ja, es gibt Menschen, die denken immer nur schwarz-weiß, immer nur in Extremen, entweder so oder so. Dabei gibt es ja auch Grautöne. Und das Erste, was ich sagen möchte, ich werde jetzt mal das Bild mit schwarz-weiß gebrauchen, aber auch dann immer mit kalt und heiß vergleichen, das ist ja analog zu verstehen. Es ist wichtig in unserem Leben grundsätzlich, dass wir nicht schwarz-weiß denken. Ein Schwarz-Weiß-Denken ist häufig einfach, man macht es sich bequem, aber man wird der Komplexität des Lebens und auch unserer Gesellschaft nicht gerecht. Es ist wichtig, für mich gehört zu einer reifen Persönlichkeit, dass sie es lernt, abzuwägen, genau hinzugucken, zu differenzieren, kritisch zu denken und nicht einfach so oder so. Ja, das ist einfach, in Extremen. Aber wer das Leben ernst nehmen will, in seiner Komplexität, der wird genau hingucken müssen. Der wird differenzieren müssen. Der wird abwägen müssen. Und darum finde ich es selten angemessen, in unserem Leben in Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken oder in heiß und kalt. Zum Beispiel in gesellschaftlichen Fragen. Ja? Da gibt es zum Beispiel die Beobachtung, dass teilweise die Kriminalitätsrate steigt, wo viele Migrantinnen und Migranten leben. So, und da gibt es schwarz-weiß. Da gibt es die einen, die sagen, ja, die ganzen Ausländer sind daran schuld. Und es gibt die anderen, die sagen, nee, die Ausländer haben damit gar nichts zu tun. Das sind extreme Positionen. Das trifft es doch nicht wirklich. Natürlich gibt es Ausländerinnen und Ausländer, die Werte haben und die nie kriminell werden würden. Und solche, die das schon tun. Und es gibt natürlich einheimische Deutsche, die kriminell sind, weil sie böse sind, ja, und andere, die es nicht sind. Das kann man doch nicht an der Nationalität festmachen. Also dieses Schwarz und Weiß passt nicht zusammen. Aber wenn man dann die Statistiken ernst nimmt, muss man doch sagen, da ist aber doch was dran, wenn die Zahlen das so zeigen. Ja, aber dann ist es doch nicht eine Frage der Nationalität. Da muss man genau hingucken. Woran liegt es, dass in Stadtteilen, wo viele Migrantinnen und Migranten leben, dass da vielleicht die Kriminalitätsrate höher ist oder die Gewaltbereitschaft. Das liegt vielleicht daran, dass Dinge nicht gut organisiert sind, dass Menschen nicht genügend begleitet werden, dass es nicht genügend soziale Angebote gibt. Ja, man muss genau hinschauen, genau analysieren und nicht vorschnell sagen, das ist so oder das ist so. Halte ich für wichtig in gesellschaftlichen Fragen. Ich finde das auch in religiösen Fragen wichtig. Ich bemühe mich jetzt mal wieder das Beispiel, was ich schon eigentlich nicht mehr hören kann, was sich aber immer eignet. Das Beispiel der Homosexualität. Ja, das ist etwas, was in frommen Kreisen ja ständig diskutiert wird. So, da kann man auch schwarz oder weiß denken. Da kann man denken, das ist verboten und Sünde, homosexuelle Lebensweise. Ja. Oder man kann sagen, ach, das ist genauso wie heterosexuelles Leben und davon Gott in gleicher Weise gefördert und gesegnet. Das ist schwarz oder weiß. Aber auch hier mache ich Mut, genau hinzugucken. Auch da wird schwarz und weiß, finde ich, der Wirklichkeit nicht gerecht. Ja, da muss man genau hingucken, muss sagen, ja, differenzieren. Man muss einfach festhalten, dass es in der Bibel keine positiven Aussagen gibt über homosexuelles Leben. Da gibt es keine positiven Aussagen, eher kritische, und das muss man auch wahrnehmen. Man muss aber genauso wahrnehmen, dass diese Textstellen nichts mit dem zu tun haben, was wir heute unter homosexueller Liebe verstehen. Das waren andere Zusammenhänge. Da ging es um was anderes, und man kann nicht einfach sagen, nur weil das da so steht, ist das dasselbe gemeint wie das, was wir heute haben. Man muss einen Text genau verstehen lernen. Und da muss man abwägen und differenzieren. Und nicht einfach, steht in der Bibel oder steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht viel. Ja? Grüßt euch mit dem Bruderkuss. Ich habe heute Morgen keiner gesehen, der sich geküsst hat, außer die Ehepaare vielleicht. Steht aber auch in der Bibel. Man muss genau hinschauen. Man muss genau fragen, was ist damit gemeint. Das ist mühsamer als Schwarz-Weiß-Antworten, aber es ist angemessener. Also, ich mache euch Mut zu den Grautönen. Schwarz und Weiß ist nicht immer richtig. Heiß und kalt ist nicht immer wichtig. Als ich Corona hatte, habe ich viel wegen meines Halses gegurgelt mit Salbeitee. Und mit kaltem Salbeitee, das mochte ich nicht. Und mit heißem Salbeitee auch nicht. Mit lauwarmem Salbeitee. Das war angenehm. Manchmal ist lau gut. Und nicht schwarz, kalt und heiß oder schwarz und weiß. Ja? Grau und lau hat seine Berechtigung in unserem Leben, weil das Leben komplex ist. Es gibt aber auch andere Fragen, wo es eben nur ein Ja und ein Nein gibt. Schwarz und weiß, kalt und heiß. Fragen, die zumindest vorläufig, wo es zumindest vorläufig eine Eindeutigkeit braucht. Auch da will ich zwei Beispiele nehmen. Es geht meistens um Fragen, die etwas mit einer Lebensentscheidung zu tun haben. Das ist jetzt nicht absolut zu sehen, aber doch von der Tendenz her. Wenn ein junger Mensch, so wie unser Jakob, sich im Moment in der Orientierungsphase befindet, was den Job betrifft, dann ist es richtig gut, dass man sich mal da hier umguckt, mal da umguckt, mal da einen Ferienjob macht, ein Praktikum, jetzt macht er bald ein FSJ und so. Klar, er muss ja gucken. Er muss sich ja orientieren und dann aber hoffentlich irgendwann sagen, das ist mein Job, das ist mein Weg und den gehe ich und den versuche ich zu gestalten. Also irgendwann ist eine Entscheidung dran und dann nicht noch hier und da und jenes und dieses und so, sondern sagen, jetzt werde ich vielleicht Rettungssanitäter oder was auch immer. Das ist jetzt mein Weg, das ist jetzt mein Ding. Wir wissen alle heutzutage, auch Berufe wechseln nochmal, ja. Auch natürlich machen Menschen nochmal eine Umschulung nach 20 Jahren, das gibt es alles, kein Thema. Aber wenn man sich einmal auf einen Berufsweg eingelassen hat, dann macht es Sinn, diesen Weg dann auch zu verfolgen, gerade den ich. Und noch stärker ist es natürlich bei einer Partnerschaft von Mann und Frau. Ja, wenn jemand Single ist und sich auf dem und sich so ein bisschen umschaut und guckt, wer könnte denn etwas für mich sein, dann macht es natürlich Sinn zu gucken und zu fragen. Und zu überlegen. Aber wenn man sich dann einmal entschieden hat, dann macht es auch Sinn, alles dafür zu tun, dass diese Partnerschaft gelingt. Dass diese Partnerschaft die erfüllte Partnerschaft in meinem Leben ist. Auch hier wissen wir, es gibt keine Garantie. Es gibt natürlich auch die Situation, ich kenne es selbst, dass eine Ehe nicht gelingt und dass es nochmal einen neuen Weg gibt. Aber grundsätzlich ist es sinnvoll und angemessen, wenn man sich für einen Menschen entschieden hat, dass man alles dafür tut, dass diese Partnerschaft gelingt. Genau. Und man sagt vom Traualtar auch nicht, ja, vielleicht, wahrscheinlich, gucken wir mal, sondern ja, mit Gottes Hilfe. Da geht es um ein Ja. Also, es gibt Themen in unserem Leben, da gibt es Grautöne, da ist schwarz und weiß nicht hilfreich, auch nicht heiß und kalt, sondern lau. Und es gibt Themen, da hat es etwas mit unserer Lebensentscheidung, mit der Richtung des Lebens zu tun, da ist heiß oder kalt nötig und da ist lau nicht angemessen. Und um solch eine Entscheidung, um solch eine Frage geht es hier. Nämlich um die Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Und diese Frage will ich euch stellen. Wer ist Jesus Christus für dich? Und da kann man jetzt verschiedene Antworten geben. Jesus ist jemand, der mir Orientierung schenkt, von dem ich was lernen kann. ja, der mir meine Schuld vergibt, der mir ewiges Leben vergibt, der mir Geborgenheit gibt und so weiter. Das ist auch alles gut, das ist auch alles richtig, das finde ich auch. Aber Jesus möchte mehr sein in unserem Leben als ein Dienstleister, als einer, der Geborgenheit schenkt, Sündenvergebung, ewiges Leben und so weiter. Er möchte mehr sein. Er möchte der Wichtigste sein. Wichtiger als unsere menschlichen Beziehungen. Wichtiger als unser Besitz. Wichtiger als unsere eigenen Vorstellungen. Wichtiger als Beruf oder Hobby. Ja, Jesus wünscht sich eigentlich im Tiefsten, das haben wir in unserer Vorstandsklausur herausgearbeitet, Jesus wünscht sich eigentlich, dass wir ihn lieb haben. Dass wir ihn lieb haben um seiner selbst willen und nicht, weil er so vieles für uns tut, sondern einfach, dass wir ihn lieb haben. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Und hier wünscht er, dass wir heiß sind, dass wir brennen. Und nicht so ein bisschen, Jesus, ja? Es gibt Menschen, die sind kalt. Die haben mit Glauben und Gott nichts zu tun, die können mit Jesus nichts anfangen. Aber es gibt eben auch laues Leben mit Jesus. So ein bisschen Jesus im Leben, das ist ganz nett. Jesus hat so seinen Platz, er inspiriert mich so. Aber das ist Jesus zu wenig, das findet er schade. Wenn er so mitläuft, er möchte, dass wir für ihn brennen. Dass er wirklich im Zentrum unseres Lebens steht und dass wir ihn lieben. Das ist seine große Sehnsucht, dass seine Menschen ihn lieben. Und das ist jetzt ein ernster Weckruf, dass Jesus hier nicht verbindend ist und sagt, hört doch mal zu und so, ne? Ist es nicht besser, wenn ihr entschieden seid, sondern weil Jesus leidenschaftlich betroffen ist, sagt er, ihr seid oft nicht kalt oder warm, ihr seid lau und das ist eine Not für mich. Das ist eine Not und das kann ich ganz schwer ertragen. Und das widert mich richtig an, darum diese scharfe Formulierung. Es ist ein Weckruf. Und jetzt möchte ich euch das fragen. Ihr müsst euch nicht outen, aber ich möchte euch fragen, bei wem im Leben ist es so, dass Jesus immer und absolut die Nummer eins ist, dass ihr immer nur für Jesus brennt, dass er immer an erster Stelle steht, dass ihr ihn mehr liebt als alles andere auf der Welt, dass ihr ohne Kompromisse euren Glauben lebt, bei wem ist das so? Also wer mutig ist, darf sich melden. Meldet sich keiner, das hatte ich gehofft. Das hatte ich gehofft. Warum habe ich das gehofft? Weil es etwas von der Demut zeigt. Ganz ehrlich, wer kann das schon von sich sagen? Keiner. Ich doch auch nicht. Ich bin doch auch oft genug lau. Nicht klar. Ne? Auch wenn ich Pastor bin, habe ich doch oft genug meine Wege, die krumm sind und meine Gedanken, die nicht klar sind und meine Prioritäten, die nicht in Ordnung sind. Oft genug bin ich doch lau. Wir sitzen doch im selben Boot. Und es ist wichtig, dass wir so ehrlich sind. Also, dann muss man sagen, wenn man den Text ernst nehmen will, wir sind lau, ähnlich wie Laodicea. Also ist das letzte Wort dieser Predigt. Jesus spuckt uns aus. Amen. Nein, das ist nicht das letzte Wort. Ich beende doch keine Predigt, Jesus spuckt uns aus. Aber nicht, weil ich das nicht sagen will, sondern weil das nicht die letzten Worte von Jesus sind. So endet Jesus doch nicht, meine Lieben. Das ist ein ernster Zwischenton, den wir auch nicht irgendwie wegspülen sollten. Aber es ist nicht das letzte Wort von Jesus. Für dich, der du lau bist, und für mich, der ich lau bin, und für die Menschen in Laodicea. Was ist denn das letzte Wort? Und das ist wieder Jesus-Style. So kennen wir ihn, so ahnen wir ihn. Ich lese es vor. Er endet dieses ernste Sendschreiben mit folgender Einladung. siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich gehen und das Abendmahl mit ihm feiern und er mit mir. Das ist das letzte Wort von Jesus für Menschen, die lau sind. Was für einen Jesus haben wir, ihr Lieben? Einer, der starke Worte spricht, der kein Weichei ist, der nicht rumeiert, aber der letztlich nicht verurteilt, sondern der immer Menschen gewinnen will, der immer Menschen gewinnen will und der sagt, ich klopfe an deine Tür. Ich spreche die nicht ein mit meiner Brechstange, sondern ich klopfe und ich werbe und ich warte und ich will dich gewinnen, dass du wieder heiß wirst, dass du die Tür öffnest. Und jetzt wird es für mich besonders heilig in diesem Moment. Was will Jesus dann tun, wenn wir die Herzenstür öffnen? Er will zu uns kommen und er will das Abendmahl mit uns feiern. Er sagt hier nicht, ich will mit euch ein paar Lieder singen, will mit euch beten oder Bibel lesen, ich will mit euch das Abendmahl feiern. Warum sagt er genau das hier? Das ist so wichtig, ihr Lieben. Er sagt es, weil das Abendmahl ist die Gemeinschaft von Jesus mit den Sündern. Es ist die Gemeinschaft von Jesus mit den Leuten, die lau sind, die nicht eindeutig sind. Guckt euch mal das erste Abendmahl an, mit wem Jesus da gefeiert hat. Mit den ganzen Jüngern, die ihn 10 Stunden später verleugnet haben, verraten haben, die weggelaufen sind. Der Petrus war dabei, der Judas war dabei. Mit all diesen lauen Leuten, mit so einer Klappe, aber oft nichts dahinter, mit denen hat er Gemeinschaft gefeiert. Er hat diese Lauen gerade nicht ausgespuckt, nicht weggeschickt. Er hat gesagt, ich feiere mit euch Abendmahl. Ich zeige euch meine Liebe, meine offenen Arme. Und ich finde das großartig. Und ich finde, das gilt für Laodicea und das gilt auch für euch und das gilt auch für mich. Der ernste Weckruf ist da. Und die ernste Infragestellung ist da. Aber es ist genauso, dass Jesus sagt, hey, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du die Tür öffnest, dann will ich zu dir kommen und dann lass uns Abendmahl feiern. Ich weiß, du bist lau. Ich weiß, du kriegst das mit dem Christsein oft nicht hin. Aber ich habe dennoch um meiner Liebe willen mit dir Gemeinschaft und teile mich dir in Brot und Wein. Und spreche dir damit meine Liebe zu. Ich finde das einfach faszinierend. Ich finde das großartig, dass wir einen solchen Gott haben, der uns ernst nimmt, dem unser Leben und unsere Ausrichtung nicht egal ist, aber der sagt, ich bin in allem und mit allem und in aller Zwiespältigkeit für euch da. Amen.